Vom Gottesfunken, Heft 18. Eins. Warum schweigt Gott zu all den Gräueln böser Menschen? Wochen waren vergangen. In Bethanien waren alle froh und fleißig. Und auch die zuletzt Angekommenen dankten dem Lazarus von Herzen für die Aufnahme bei ihm. Auch Jonas zeigte sich freundlich und hilfsbereit gegen alle. Aber manche spürten doch, dass er innerlich kämpfte und etwas niederringen wollte, das ihm die heitere Ruhe nahm. Eines Morgens, als Lazarus nach der Ölmühle gehen wollte, bat er Jonas mitzukommen, da dieser Betrieb ihm noch fremd sei. Und auf dem Wege dahin fragte Lazarus: Jonas, du scheinst so bedrückt. Du bist innerlich unfrei. Dieser Zustand ist aber dem Herrn nicht angenehm und lieb, denn es offenbart mangelndes Vertrauen zu ihm. Bereust du, nach Bethanien gekommen zu sein? Du kennst doch unsere Abmachung. Du bist frei, sobald du gehen willst. Ich bitte dich als Bruder, sei offen und betrachte mich als den, der dir helfen will, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Beide waren stehen geblieben. Jonas senkte den Blick und sagte zaghaft: Lieber Lazarus, du hast recht bemerkt, aber mir zu helfen, bist du außerstande, da es sich hier um eine Frage zwischen mir und meinem Gott handelt. Wenn du in mein Herz blicken könntest und all das Weh erschauen, das immer wieder in mir aufsteigt, wenn ich an all die vielen Gräuel denken muss, die von den Templern täglich an denen begangen werden, die sich zu ihrem Heiland Jesus bekennen, so muss ich fragen: Warum bleibt der Herr stumm auf all die flehentlichen Gebete seiner Getreuen? Warum hilft ihnen Gott nicht? Hat er an seiner Macht und Herrlichkeit eingebüßt, so dass wir uns nun an die Römer wenden müssen, um Hilfe gegen diese verbrecherischen Handlungen des Tempels? Siehe, ich vermag den Anblick der Unglücklichen in dem Keller des alten Juden nicht auszulöschen, zwischen denen ich Theophil fand. Immer wieder stellt sich dieses grauenhafte Bild vor meine Seele. Ich sehe die verzweifelnden Augen der Gefangenen in ihrer bitteren Not anklagend auf mich gerichtet. Ich habe gerungen mit dem Herrn in vielen Nächten um eine Klarheit, aber er gibt mir keine Antwort. Doch immer deutlicher kommt das eben Geschilderte zurück, daran ich freilich mir selber auch manche Schuld beimessen muss. Hättest du mich nicht nach meinem Kummer gefragt, ich hätte auch vor dir geschwiegen. Jonas, entgegnete Lazarus ernst, hier vermag weder ich noch der Herr dir zu helfen. Denn das ist Selbstqual, was sich in dir abspielt. Wenn schreckensvolle Eindrücke dauernd dich beunruhigen, so ist das Beweis genug, dass sie noch in deiner Innenwelt leben und dich völlig beherrschen, und dass dein Vertrauen auf die weisen göttlichen Führungen aller Menschenseelen noch nicht fest eingewurzelt ist in deinem Gemüt. Diese Bilder, die du nicht vergessen kannst, liegen wie eingebrannt in deiner Seele. Sie fesseln den Geistfunken aus Gott in dir und hindern ihn an seiner freien Tätigkeit. Deine Gedanken auf einen höheren Standpunkt zu erheben. Es ist wohl eine Riesenaufgabe, Angeborenes, Angelerntes und jahrelang Festgeglaubtes plötzlich als falsche Begriffe vom Wirken Gottes zu erkennen und aus der eigenen Gedankenwelt hinauszuschaffen. Aber es ist doch möglich, durch das Licht des aufflammenden Gottesfunkens. Es ist jedoch ganz in unserem freien Willen gelegt, ob wir dem in uns wohnenden Funken das Vorrecht einräumen, unsere dunklen Gedankenbilder zu beherrschen, und du kannst erleben, wie die unirdische Klarheit seines Lichtes alle alten Vorstellungen vom Göttlichen durchleuchtet und in ganz neue Begriffe umstaltet, die dir geben, was jeder Mensch zu seinem Seelenfrieden braucht. Kommt jedoch deine Seele nicht zur vollen Freiwerdung von äußeren Eindrücken, dann ist es nicht weit von allerlei Zweifeln. Und in einem solchen Augenblick hat der Feind alles harmonischen Innenlebens seine Vorherrschaft in dir übernommen. Lieber Jonas, die Menschen könnten zu mir sagen, Lazarus, du läufst einem Schemen nach, denn dein Jesus ist ja längst tot. Was noch lebt in dir von diesem Jesus, ist nur Einbildung. Die harte Wirklichkeit zeigt dir doch, dass so viele grausam geopfert werden für ihre Ideen, die sie sich von ihrem Jesus, der nicht mehr lebt, gemacht hatten. Sonst würde er sich doch ein einziges Mal offenbaren. Siehe, da würde ich ihnen antworten, Jesus lebt. Er hat aber eine unendliche Geduld und seine weisen Gründe, sich vor uns noch zu verbergen, um nicht zum Gericht zu werden für seiner Kinder Peiniger. Wie sich besinnend, sprach Lazarus nach einer Weile erst weiter. Siehe, ich sage dir, Jonas, jetzt aus meinem Geistesleben heraus, heute aber noch will sich Jesus als der lebendige Herr vor einem seiner größten Widersacher offenbaren. Und alle Welt soll dieses Wunder seiner Liebe erleben. Dann wird Loben und Danken uns, seine Kinder, mächtig erfüllen. Denn wir sehen daran, Jesus lebt. Jonas konnte nichts erwidern. So gingen sie schweigend weiter bis zur Ölmühle, wo Lazarus manches mit seinen Leuten zu besprechen hatte. Danach gingen sie zu dem alten Tobias, der ihnen schon entgegenkam und freudig rief, »Gelobt sei Jesus Christus!« »Bis in Ewigkeit«, erwiderte ihm Lazarus, »dass ihr in meine Welt einmal den Weg findet, freut mich besonders. Denn lange hast du damit gesäumt, Bruder Lazarus.« »Ohne Absicht, mein Bruder. Ich weiß das Vieh in guten Händen und weiß, dass du, mein treuer Tobias, gute Wache hältst. Ich weiß aber auch, dass der Meister dich nicht einsam sein lässt, und darum bin ich lieber dort, wo ich nötiger bin. Wenn du dich etwas mit unserem Bruder Jonas unterhalten willst, ich möchte gern einmal in die Ställe gehen.« Als Jonas mit dem Alten allein war, fragte er ihn, »Seit wann bist du schon in Bethanien?« »Lieber Freund, Ich muss hier geboren sein, denn seit sehr vielen Jahren schon lebe ich in diesem schönen Winkel und habe auch das Herrlichste erlebt, das es je geben kann. Hier bin ich Jesum begegnet. So oft der Meister in Bethanien weilte, bin ich geholt worden, weil mein Herz ihn so sehr liebte. Siehe, er war wohl ein Mensch wie wir und freute sich auch an unserer Arbeit, wie an den Schönheiten der Natur. Aber seine Worte, wie tief drangen sie in meine Seele und erweckten ganz neue Vorstellungen über Gott und sein göttlich weisheitsvolles Wirken in der Welt. Und diese neuen Begriffe wachsen nun in mir und machen mich dauernd so glücklich, innerlich. Jonas fragte bewegt: Lieber alter Tobias, ich trage ein geheimes Weh in mir und suche diesen großen Meister, um damit in Ordnung zu kommen. Wenn du ihn so intim kennengelernt hast, sage mir, vermissest du ihn jetzt? Oder genügt dir das Bewusstsein, im Geiste ist er ja stets bei mir? Freund Jonas, du hast noch eine falsche Vorstellung von unserem Meister und möchtest ihn menschlich um dich wissen. Dies würde dich im Augenblick wohl beglücken, aber wachsen könntest du in deinem Innenleben nicht dabei. Siehe, im Verlaufe unserer Gespräche fragte ich ihn einmal: Herr, wie kommt es, dass du mit uns sündigen Menschen so überaus gut bist, und doch meidest du den Tempel? Das sagte der Herr: In wenigen Jahren, wenn ich heimgekehrt sein werde in mein ewiges Reich, wirst du erst diese Wahrheit erfahren, indem dein Geist das Zeugnis darüber von meinem Geiste empfangen wird. Denn diese meine dir jetzt noch so unbegreifliche Liebe zu allen Menschen ist eben mein in mir wohnender Vatergeist aus Gott. Denke oft an diese Stunde zurück, wo ich mich ganz auf deine Stufe stelle und dir sage, auch du trägst einen Funken reinster Gottesliebe in dir und bist dadurch gewürdigt, dich zu einem Gotteskinde zu entwickeln. Siehe, mein Freund, dieses sein Wort genügt mir für Zeit und Ewigkeit. Daran bin ich gewachsen und heiliger Friede ist mein Teil. Dort kommt Lazarus. Frage ihn, er wird dir bezeugen, dass ich in meinem hohen Alter nur noch meiner Seele nach in dieser Erdenwelt lebe. In meiner Innenwelt aber bin ich längst mit Jesum, der mir zum Vater geworden ist, ganz eins. O du arme Welt, wie dünkest du dich groß und kannst nicht einmal einen Schatten werfen auf die in mir gewordene Gotteswelt. Und so muss ich dir gestehen, Jesus lebt. Jesus bleibt der Sieger über alle Welt. Lazarus war hinzugekommen und hörte noch die letzten Worte. Willst du noch ein größeres Zeugnis? Fragte er Jonas. Dieser ist bereit, sein Leben für ihn zu opfern, und es würde ihm nicht Schmerz, sondern Freude bedeuten, weil er alles aus den Händen Gottes empfängt. Herzlich war der Abschied von diesem ehrwürdigen Alten. Beide gingen lange schweigend nebeneinander. Dann sagte Lazarus: Bruder, ich fühle es. Ich werde zu Hause erwartet und will mich beeilen. Du hast Muße und kannst dir Zeit nehmen, deine Umwelt mit den Augen der Liebe zu betrachten. Ich möchte dich lieber begleiten, lieber Lazarus, um das in mir werdende Lichtlein nicht wieder durch eigenes Grübeln zum Verlöschen zu bringen. Habe Geduld mit mir. Ich ringe nach der Freiwerdung. Inzwischen war große Freude in Bethanien, indem Demetrius und Ursus mit vieler Begleitung ankamen. Sogleich wurde die Unterbringung der Tiere und Wagen von Ursus angeordnet, während der alte Ennos sich mit seinem Freunde Demetrius unterhielt. Dann kam auch schon Lazarus mit Jonas und alle begrüßten sich herzlich. Als die Römer erfuhren, dass Theophil beinahe ein Opfer der Templer ward, wallte in Ursus der alte starre Begriff römischer Gerechtigkeit auf. Aber Ennos sagte voll Ruhe: Bruder, was uns als hart und schwer ankommt, lässt sich auch nur schwer ertragen. Ich aber wusste im Voraus, der Herr wird alles zum Besten lenken und bin nicht enttäuscht worden von seiner ewigen Liebe. Ja, wir haben noch viele treue Seelen mit ihm erretten können. Seht, hätte mein Theophil diese harte Probe seiner Treue nicht gebraucht, wäre dieses Schicksal ihm bestimmt nicht geschehen. Theophil wird es euch selber bezeugen, denn er ist ein anderer geworden. Bis spät in der Nacht blieben heute die Freunde noch beisammen. Nur Jonas zog sich bald zurück, und als Pura ihn fragte: Warum bist du immer noch innerlich traurig, wo doch alles um uns Freude und lachendes Leben ist? Da antwortete er zuversichtlich: Meine liebe Pura, glaube mir, bald bin auch ich erlöst von den Qualen der düsteren Bilder, mit denen ich in so vielen schlaflosen Nächten gerungen habe. Wie habe ich um Klarheit gefleht, doch heute endlich sind mir durch Lazarus und den alten Tobias diese inneren Vorgänge in einem ganz anderen Lichte gezeigt worden. Wenn ich nur ein einziges Mal mit Jesum wirklich sprechen könnte, oh, wie würde mich das frei und froh machen. Mein lieber Jonas, da irrst du, rief Pura bewegt. Eine Begegnung mit dem Heiland ändert dein Innenleben auch nicht. Aber das Heilandsleben in uns ist das Erlösende und ist so viel wichtiger als ihn schauen oder mit ihm reden. Denn wo sein Leben gelebt wird, muss sein Geist ja gegenwärtig sein. Warum suchst du noch nach Rettung durch die Außenwelt? Auf allem Äußeren und sei es noch so gut, liegt stets ein Stückchen Schatten. Schatten aber ist stets der Beweis, dass sich etwas ins Licht gestellt hat, das sich nicht vom Lichte durchdringen lassen will. Die Person Jesu kann uns auch zum Verhängnis werden, wenn wir an seiner Außenform hängen bleiben und unser Innenleben nicht beachten. Was ich an Lazarus und den Schwestern immer bewundere, ist, dass Jesus aufgehört hat, ihnen noch Person zu sein, sondern nur Vater Geist geworden ist. Frühmorgens hatte David mit seiner Harfe wieder einen köstlichen Psalm als Loblied dem Herrn dargebracht, und alle befanden sich dadurch in festlicher Stimmung. Auch Jonas fühlte sich freier als seit langem und wehrte sich nicht, diese Freudigkeit auch in seine Seele einziehen zu lassen. Als nun Ursus anfing zu erzählen von den geheimen Regungen, die er als erwachende Kräfte in sich erlebte, und von den Segnungen, die der Geist damit durch ihn auslöste, lauschte Jonas gespannt und tief ergriffen. Denn hier fand er Tatkraft mit Heldentum vereint. So fragte er Ursus, ob er ihn auch einmal allein sprechen könnte. Ja, gern, aber vielleicht ist es gar nicht mehr nötig, lieber Bruder. Denn am Abend beleuchtet die Sonne alles anders als am Morgen. Jetzt aber will ich nach Jerusalem fahren. Da kannst du mich mit Theophil begleiten, aber nicht mit zaghaftem Herzen, sondern mit dem Siegesbewusstsein, Jesus lebt und wir durch ihn. Bald saß Ursus mit den beiden und einem schwarzen Diener auf seinem Wagen. Er lenkte selbst die feurigen Pferde und rasch ging es nach Jerusalem. Inzwischen hatte der reiche Kaufherr Demetrius mit Ennos und Lazarus eine ernste Unterredung. Er warb für seinen Pflegesohn Ursus um Ruth, die junge Tochter des Ennos, damit sie ihm folge als Weib mit Vater und Mutter nach Rom. Langes Schweigen folgte, bis Lazarus sagte: »Lieber Ennos, warum so feierlich still? Wenn Ruth bereit ist und wahre Herzensneigung zum Ursus empfindet, ich würde es als ein Glück ansehen.« Da sprach Ennos: »Mein lieber Demetrius, wenn unsere Kinder sich darüber einig sind, gebe ich freudig meinen Segen dazu. Ich will mit meinem Weibe und mit Ruth darüber sprechen. Ich aber bleibe hier in Bethanien.« »Ennos hat recht«, sprach Lazarus. »Erst mag er sich mit den Seinen aussprechen. Wir warten gern bis zur reifen Antwort. Zugleich aber, lieber Ennos, möchte ich dich darauf vorbereiten, dass dein Theophil auch bald seiner größeren Bestimmung zugeführt werden wird. In den neuen Gemeinden bei Archibald und Bernhard braucht das erwachte Gottesleben besondere Unterweisung, und Theophil wird der rechte Gottesdiener bei ihnen sein. Ich sprach schon mit ihm, er geht gern und wartet nur noch auf den besonderen Ruf.« Ennos sprach langsam: »Ich weiß, die Töchter ziehen mit dem Mann ihrer Wahl und dort gründen sie ihre neue Heimat. Auch die Söhne suchen sich ihren Beruf. Ich aber bin festgewurzelt in der Nähe der Stadt Gottes und habe hier meine Heimat gefunden.« Unterdessen lenkte Ursus sein Gefährt nach dem Hause Marias, die mit ihrer Magd allein anwesend war. Die Jünger blieben nur selten zu Hause, denn ihre Liebe drängte danach, den hungernden Seelen weitere Geistesnahrung zu geben. Ursus bat: »Liebe Mutter, komme mit nach Bethanien, damit wir, solange wir noch hier sind, uns nicht mehr zu trennen brauchen. Komme mit, ich erwarte heute noch eine besondere Freude. Die musst du miterleben.« »Ursus, ich komme gern mit. Doch besuche erst deine Freunde hier. Theophil und Jonas bleiben inzwischen bei mir denn auch wir haben noch manches Wichtige zu besprechen. Dies war zwar nicht so recht nach seinem Wunsch, aber Ursus betrachtete diese Anregung als Gottesruf. Darum sagte er: Ja, Mutter, es ist recht so. Ich werde mich aber doch beeilen, denn es ist noch viel heute zu erledigen. Maria bot den beiden eine kleine Erfrischung an. Dann sagte sie: Dein Auge blickt so trübe, Bruder Jonas. Willst du noch mehr Beweise göttlicher Liebe und Erbarmung? Oder hast du vergessen, welchen herrlichen Dienst du deinem Bruder Theophil durch die Gnade Gottes erweisen durftest? Siehe, wer ein einziges Mal erwählet ward, Gott und seinen Brüdern zu dienen, ist für ewig erwählt. Gott in seiner Liebe weiß um alles. Er kennt auch deinen Kummer. Darum schaue nur auf Gottes reine Liebe und seine große Barmherzigkeit mit allen Irrenden wird dir immer mehr offenbar. Sprach Jonas: Liebe Mutter Maria, niemand ersehnt die Ruhe und den Frieden des Herzens mehr denn ich. Dass Gott wahrhaft Gott ist, steht außer allem Zweifel. Dass aber Gott als Vater seiner Kinder das große Leid und die Drangsal seiner Getreuen mit ansehen kann, wo er nur zu wollen braucht, und alle Feinde wären zunichte. Siehe, dieses macht mich zum leidenden Menschen. Seit in mir die Liebe zum Menschenbruder so mächtig geworden ist, werde ich von dem ihnen zugefügten Leid schwer bedrückt. Ich möchte helfen aus meiner Liebe, bin aber zu schwach. Und Gott, der die Macht besitzt, warum hält er sich verborgen? Sprach Maria: Mein Sohn, was du sagst, hat wohl menschlich genommen vieles für sich. Du bist noch Mensch und möchtest nach deinen einfachen und schönen Begriffen keinen unglücklich sehen und fragst dich, wo bleibt denn die göttliche Hilfe? Ich könnte dir antworten, Gott sieht und weiß um alles und könnte wohl im Augenblick allem Leid und Weh Einhalt gebieten. Aber er tut es nicht und will es nicht. Der Mensch fragt erstaunt, warum denn nicht? Und dazu muss ich dir erklären, weil die Erhaltung aller Menschenseelen seiner unendlichen Liebe herrlichster Wesenszug ist. Sag, gilt es nur, die zu erhalten, die sich zu ihm bekennen? Oder gilt seine Erhaltung allem Geschaffenen? Wenn Gott nur die erhalten wollte, die sich zu ihm bekennen, und würde seine Allmacht gebrauchen, um die Peiniger zu schlagen? Sag, mein Sohn, wo wärest heute du? Genau wie du selbst noch gerettet werden konntest, könnten nicht auch noch andere gewonnen und zu seinen Mitarbeitern werden? Was der Herr im Rate seines Heilsplanes beschlossen hat, wird wohl allem menschlichen Verstehen ein ewiges Rätsel bleiben. Aber ein von seiner großen, erbarmenden Liebe durchdrungener Mensch kann doch um manches davon wissen, indem Gott es ihm offenbart. Maria schwieg eine Weile, dann fuhr sie fort: Siehe, du hast gestern schon durch Lazarus die Verheißung erhalten, dass der Herr, um den vielen Bitten seiner Kinder gerecht zu werden, sich offenbaren will. und ihrem größten Peiniger sein heiliges Angesicht zeigen wird, zum Zeichen, dass er der Herr ist. Und ich darf dir sagen, dieses ist heute geschehen. Noch ist es freilich ungewiss, ob es ihm zum Segen oder zum Fluch ausschlagen wird, denn jedes Menschen freier Wille muss aufs Genaueste gewahrt bleiben. Solange du nun die Vorstellung dieser ewig klaren Gottesliebe in dir trübst, durch mancherlei unverstandene Vorgänge, wird dir auch vieles in der Außenwelt trüb erscheinen. Die herrlichsten Wahrheiten und Verheißungen werden in deinem Zustande dunkel und hoffnungslos aussehen. Und wenn dir Gott selbst entgegentreten würde, bliebest du doch in dir derselbe, weil dieses dein Übel nicht von außen kam, sondern noch Reste deiner alten verworrenen Gottes- und Glaubensbegriffe sind. Nimm dir Theophil zum Vorbild. Er murrte nicht im Gefängnis. In gläubigem Verharren wartete er auf den Herrn, und sein Vertrauen wurde herrlich belohnt. Dafür bist du selber ja der Beweis. Gehe nun in deine eigene Herzensstille, und du wirst die heilige Liebe erkennen, die durch mich um dich wirkt. Jonas war am tiefsten erschüttert, denn die letzten Worte hatten den Gottesfunken in ihm berührt. Erst nach einer Weile bekannte er leise: Liebe Mutter, wie Hammerschläge sind deine Worte in meine Seele eingedrungen. Es wird Licht in mir, oh ich blinder Tor. Wie Schleier fällt es von meinen Augen. Überall sehe ich nur Liebe walten. Seine Liebe. O du mein Gott, wie ganz anders sehe ich dich nun an. Wie viel herrlicher sind doch deine hohen Absichten mit uns Menschen, als ich je zu denken wagte. O Mutter, verzeihe mir mein störrisches Herz. Komm in meine Arme, mein Sohn, entgegnete Maria. Da du dich durchgerungen hast zur Klarheit, wer diese Liebe erfasst hat in seinem innersten Wesen, will ihr auch ein freier und williger Diener sein. Und wer dieser Liebe heiliges Leben in sich pulsieren fühlt, ist schon ein Bürger der Himmel. Wer zu seiner Beseligung noch Liebe sucht, strebt wohl in himmlische Reiche. Wer aber Liebe geben kann, weil sein in ihm erwachter Gottesfunke strahlendes Leben aussenden muss, ist sein wahres Kind geworden und kann und wird sich nur freuen über das, was sein heiliger Vater will. Theophil hatte still und sehr aufmerksam zugehört. Jonas weinte an der Brust Marias. Dann sagte er leise: Mutter, nie mehr sollst du Grund haben, mit bedrücktem Herzen auf mich zu schauen. Maria sagte: Nun, wo die Kluft in dir beseitigt ist, wollen wir recht stille werden im Herzen und danken, damit sich unser Blick weite für die eigene innere Welt und unsere Seele erfüllt werde von all den Schönheiten, die der herrliche Vater seinen werdenden Kindern schenkt. Ihr brauchet wohl noch rechte Übung, ehe ihr in Wahrheit eure Innenwelt beschauen lernet. Aber geeintes Wollen, geeintes Bitten und Danken wälzt auch vor eurer Herzenstür den Stein, den ein alter, aber verkehrter Gottesbegriff davor lagerte. So wurde es still im Zimmer bei Maria. Und Jonas und Theophil erlebten herrliche Vorgänge der immer lebendiger machenden Liebe Jesu. Dann kam Ursus zurück und Maria sprach: Lieber Ursus, heute ist ein schöner Tag, wie er sich nicht oft gestaltet. Wir wollen ihn recht dankbar erleben, weil die Freude so selten wird in dieser Zeit. Ursus aber musste bekennen: Mutter, für mich waren diese Stunden weniger schön. Ja, ich kann es noch nicht ganz überwinden, dass unser römisches Gericht den falschen Priester Abia, der Theophil gefangen nahm, freisprechen musste und alle beteiligten Templer frei ausgingen. Auch der Hauptmann Benno war sehr erregt darüber, und ich musste mir Mühe geben, ihn nur etwas zu beruhigen. Jetzt soll sich sogar der Hauptmann noch entschuldigen, weil er dem Lazarus und dir, Jonas, hilfreich zur Seite stand. Ich verstehe nichts von eurem römischen Recht, sprach Maria, und denke mir, dieses Urteil bleibt nur eine Gnadenfrist. Die Templer werden bald eines anderen belehrt werden, denn alles ist bei ihnen Lug und Trug. Der Herr aber lebt, und keiner kann sich über ihn erheben. Wisset, bald wird ein neuer Kämpfer für den Herrn erstehen. Ja, du, lieber Ursus, wirst ihn kennen lernen, hier in diesem Hause, und wirst dich wundern über seine Umwandlung, die aber nur der großen Gnade Gottes möglich war. Mutter, wandte Jonas ein, du redest so bestimmt davon, als ob es schon Tatsache sei. Es sollte aber doch nur eine beruhigende Verheißung für uns sein. Nein, mein Jonas, was der Geist aus Gott mir zeigte, ist nicht Voraussage, sondern schon Gewissheit geworden. Doch nur um euretwegen habe ich diese Botschaft erhalten, denn für meinen Glauben brauche ich nicht dergleichen. Da ich in der Gnade, Liebe und Erbarmung des Ewigen völlige Genüge habe. Ich lebe nur noch zu 6 Teilen für mich, zu 60 Teilen für meine vielen Kinder und zu 600 Teilen schon im Reiche meines Herrn und ewigen Vaters. Darum kann es für mich keinen Zweifel geben, so ich aus der reinen Gotteswelt eine Botschaft erhalte. Gewiss bin ich dem Fleische nach noch Mensch, erhalten aber wird mein Leib aus Gottes Kräften. Krankheit kenne ich nicht. Ich fühle mich nie mehr einsam. Doch welche Wonnen und Seligkeiten ich genieße, ahnt kein Mensch. Engel aber stehen oft um mich und sind beseligt in meiner Sphäre. Was ich vor Jahren als tiefsten Schmerz empfand, beim gewaltsamen Tode meines geliebten Sohnes, ist heute die Quelle eines ganz neuen Lebens in mir, das nun verwachsen ist mit seinem heiligen Erlöserwillen. Der Geist aller Wahrheit offenbart meinem Geiste überaus herrliche Dinge. Und was eure Seele noch bis auf den Boden niederdrückt, was euch Schmerz oder viel Kummer macht, ist für mich schon feste Gewissheit. Der Herr und liebevollste Vater aller Menschenkinder hält schon neue Gnadenwege offen. Denn er hat ja stets das Wohl aller im Auge. Freilich brennender Schmerz durchfurcht oft sein Herz, so er Dinge zulassen muss, welche die Menschen in ihrem blinden Wahn selbst heraufbeschworen haben. Könntest du, Jonas, jene großen Dinge ertragen, die ich in der großen Werkstatt der erbarmenden Gottesliebe erschaue? Ich würde sie dich erschauen lassen. Aber wie du als Mensch nicht lange in die strahlende Sonne schauen kannst, so kannst du auch diese Wunder seiner Liebe noch nicht im Gotteslichte beschauen. Du würdest im Geiste erlahmen und untauglich werden für das große Werk des Herrn. Wenn aber dein in dir wohnender Geist der Seele beengende Fesseln gesprengt haben wird, dann wird dir dein Geistfunke auch manches offenbaren, was dir heute noch als ganz unmöglich erscheint. Ihr beide aber, du, Ursus, Liebe aus der Kraft, und du, Theophil, Kraft aus der Liebe, seid ohne Sorge, euer Weg ist geebnet. Ja, eure stillen Wünsche sind von der Liebe Gottes schon gesegnet. Doch vergesset in eurem Glück, in eurem glücklichen Wirken nicht die anderen, denn nur da wird Gott mit vollen Händen geben, wo er Gewähr hat, dass alles in seinem heiligen Sinn verwaltet wird. So freuet euch nun, wie ich mich freue. Liebet euch, liebet eure Brüder und Schwestern, wie ich euch und alle anderen liebe. Dann wird sein Vaters Segen durch euch, allen seinen Kindern, wahrhaft offenbar. Und die Stätte, die ihr bewohnt, wird zu einer Pflegestätte heiligen Gottessegens. Liebe Mutter Maria, rief Ursus begeistert aus, da du uns heute so vieles aus deiner Herzensliebe offenbartest, was uns bis ins Innerste beglücken muss, so wage ich es, dich zu fragen, ob du meinen stillen Herzenswunsch gutheißen magst, oder betrübe ich dein Herz damit, dass ich immer noch so viel an mein eigenes Glück denken mag. Mein lieber Ursus, Mutterliebe blieb dir so gut wie fremd. So ist es zu verstehen, dass du voll Vertrauen zu mir kommst, um dich in deiner sehnenden Liebe anzulehnen, an teure Menschen. Für gewöhnlich ist es die Mutter, und ich will dir gerne das mitfühlende Mutterherz ersetzen. Meine Liebe zu dir soll gleich heiligem Muttersegen deinen Herzenswunsch befruchten, so dass für dich und deine Nachkommen noch dieser mein Segen fühlbar sein soll. Genügt dir diese Antwort, mein Sohn Ursus? Ursus fühlte sich plötzlich überglücklich. Das war weit mehr, als er erwartet hatte. Und so rief er jubelnd, »O Mutter, wie oft schon habe ich mich in bangen Nächten nach solchem lieben Wort gesehnt. Doch seit der heilige Vater mein Herz erfüllt, und mir immer neue Liebesanregungen gibt, ist wohl diese Sehnsucht fast erloschen. Aber in dieser Stunde, wo du mich so voll Liebe, mein Sohn Ursus, nanntest, gibt es kein größeres Glück für mich. Jetzt, wo ich mit meinem ewigen Vater verkehren kann, in einfachster und natürlichster Art, wird mir auch noch eine Mutter geschenkt. O du mein Gott und Vater, mache mein Herz noch stärker, damit es diese Fülle von Glück und Wonne ertragen kann. Und so bleibe du der Erste und der Letzte in mir. Du aber nun, meine Mutter, habe Dank für deine Liebe und für deinen Segen. Alles, was ich mir an Gutem und Schönem denken kann, soll dich umgeben, und täglich will ich dich beglücken mit einem Gedanken, der dich erfreuen soll, wie der erste Strahl der aufgehenden Sonne. Viele Neugierige betrachteten das Gefährt und den schwarzen Diener. Auch Templer standen dabei und erkannten Theophil und Jonas. Sie wollten ihnen etwas zurufen, aber Ursus rief laut: In Bethanien sind wir zu Hause, und unser Tempel ist unser Herz, das sich nach Liebe sehnt und gerne Liebe spendet. Jesus Christus sei mit euch. Und rasch fuhr er davon. Unterwegs fragte Ursus: Lieber Jonas, willst du noch etwas von mir wissen? Oder hat sich meine Ahnung auch mit dir erfüllt? O Ursus, der Herr hat alle Zweifel in mir geglättet durch seine Gnade. Warum aber mussten wohl erst diese Unruhe, diese Zweifel sein? Könnten wir nicht gleich der Wahrheit und allem Guten dienen? Warum erst all dieser innere Kampf? Lieber Jonas, diese Fragen müssen durchaus geklärt sein, um nicht wieder in alte Zweifel zu verfallen. Würde uns das Erglühen des Gottesfunkens im Innern wie eine süße Frucht ins Herz gelegt, nie würden wir die Segnungen des Kampfes erleben. Nie würdest du ein selbstständiger und selbstbewusster Mann werden. Und nie könnten wir dieses Gottesfunkens höchstes Gut, die wahre Kindschaft Gottes, als das Wertvollste betrachten und uns zu erhalten suchen. Ohne Kampf würdest du zum Spielball fremder Einflüsse, wärest innerlich weder kalt noch warm und ständest ohne Interesse vor all den weisheitsvollen Führungen der Menschenseelen durch dieses Erdenleben. Erst wär die Nacht und ihre Schrecken, die Sünde und ihre Folgen, und die eigene Ohnmacht dagegen durchlebt hat, weiß das Licht und die Erlösung vom Falschen und Verkehrten und den Herzensfrieden danach recht zu achten. Und der wird keinen noch so bitteren Kampf mehr scheuen, um das Höchste und Wertvollste sich zu erringen. Oder bist du, Bruder Theophil, anderer Meinung? O Bruder Ursus, schildere nur weiter das in dir gewachsene neue Leben. Es ist mir Freude, so ich davon höre. Gewiss, es kostet viel Mühe, Aber sobald die Höhe erklommen und die Verbindung mit dem Vatergeiste hergestellt ist, hört der Kampf mit allen Zweifeln auf. Alle Kräfte werden nun angespannt, um das große, herrliche Ziel zu verwirklichen. Ganz Kind, sein Kind zu werden. So wir im Alltag dahin leben, umgeben von sorgender Liebe, ahnen wir noch nicht, welch ein Schatz von starken Willenskräften in uns liegt. Würde keine Unruhe, kein Zweifel, kein Kampf in uns sein, könnte nie Beweise erbracht werden für die in uns liegenden Gotteskräfte. Und der Mensch könnte sich auch nicht im Geistigen höher entwickeln. Wo kein Kampf stattfindet, kann auch kein Sieg sein. Wo kein Sieg errungen worden ist, kann auch kein Preis sein. Unserem herrlichen Jesus aber gebühret aller Dank, aller Preis. Er hat gesiegt im Kampf mit der Welt, mit der Sünde und mit dem Tode. Sein Sieg gehört auch mir. Darum soll mein Leben ihm ganz gehören. Amen.